ARD.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Es war sonnig und es war vor allem wahnsinnig voll hier in Caen zum Zeitfahren. Menschenmassen links und rechts am Straßenrand und dieses Zeitfahren hatte einen großen Verlierer. Und mindestens drei große Gewinner und einer davon ist Remco Evenepoel.
Der Belgier als Olympiasieger und Weltmeister ist der Zeitfahrspezialist, holt sich den Etappensieg. Und jetzt kommt aber Jonas Vingegaard hier auf die letzten 300 Meter aus dem Sattel raus. Neue aerodynamische Helme haben sie in seiner Mannschaft. Sehen sehr, sehr futuristisch aus. Damit kann man wahrscheinlich auch problemlos in eine erdnahe Umlaufbahn fliegen. Und Vingegaard verliert auf Remco Evenepoel gewaltige 1 Minute 21 und ist damit Tageszwölfter. Und er verliert damit auch ganz viel Zeit auf Florian Lipowitz, auf den ich kurz noch eingehe, bevor Tadej Pogacar kommt. Lipowitz ist aktuell Fünfter in der Tageswertung. Er wird noch einen Platz verlieren, weil Pogacar kommt. Florian Lipowitz, der Ulmer, bei seinem ersten Tour de France-Zeitfahren direkt mal auf Platz 6. Und in der Gesamtwertung wird er sich, der Schwabe, auf den 8. Platz steigern. Was für ein starkes Einzelzeitfahren. Und da ist er da, wo er hin will am Ende, nämlich in den Top 10. Eine Sekunde liegt er hinter dem 7-platzierten Co-Kapitän seiner Mannschaft, hinter Primož Roglič. Und jetzt geht der Mann, der die Tour de France im vergangenen Jahr gewonnen hat, aus dem Sattel raus, Tadej Pogacar. Aber die Zeit von Evenepoel ist schon abgelaufen seit 5 Sekunden. Und kommt jetzt hier auf die letzten 150 Meter noch eine kleine Links-Rechts-Kombination. Auch er gibt bis zum letzten Meter alles. Er wird in diesem Einzelzeitfahren den 2. Platz belegen, aber verliert nur 16 Sekunden auf Remco Evenepoel. Und vor allem macht er damit über 1 Minute gut auf Jonas Vingegaard. Und das wird auch der neue Abstand in der Gesamtwertung zwischen diesen beiden sein. Denn es ist der erste und zweite Platz momentan bei dieser Tour de France. Beziehungsweise Evenepoel ist sogar noch dazwischen. Er verdrängt sogar noch Jonas Vingegaard. Das kann ich alles sagen. Da jetzt das Lächeln das Gesicht des Olympiasiegers auch erreicht hat. Er hat 7 Monate nach diesem fürchterlichen Crash mit einem Postauto, mit einem Bruch des Schulterblatts, mit Rippenbrüchen, einer Schlüsselbeinluxation, einem Handbruch, Bänderrissen in der Schulter und einer Lungenprellung eine Tour de France-Etappe im Einzelzeitfahren gewonnen. Pogacar übernimmt das gelbe Trikot.
Tja, Evenepoel, der große Gewinner des Tages, der Tagessieger. Pogacar, ein weiterer großer Gewinner. Florian Lipowitz, mit dem sprechen wir gleich ausführlich, auch ein ganz großer Gewinner. Und Jonas Vingegaard, der große Verlierer des Tages. Ihr habt gerade gehört, unseren Radioreporter Holger Gersker, der auch wieder hier ist. Hallo Holger.
Hallo Moritz.
Kurze Frage, die ganzen Verletzungen von Evenepoel, hattest du dir aufgeschrieben? Oder
die hatte ich mir aufgeschrieben. Das gehört hier, glaube ich, zum Standard. Die
Dr. braucht man Gersker.
Immer mal. Ja. Und einen Platz immer bei Lipowitz in der Gesamtwertung und bei Roglič dazu, weil Van der Poel ja noch kam danach.
Genau. Michael Antwerp ist es hier. Hallo Michael.
Grüße dich.
Michael Ostermann von Sportschau.de.
Hallo Moritz.
Und unser Experte Fabian Wegmann.
Moin Moritz.
Wie war der Tag für euch da oben auf der Tribüne?
Spannend. Lang, aber spannend. Ja. Vor allem zum Schluss. Das ist ja immer das Zeitfahren. Das hat immer so einen langen Spannungsbogen.
So ein Anlauf, ne?
Genau, aber ja, wir haben ja schon ziemlich am Anfang auch ein paar wirklich gute Zeiten gesehen mit Plapp und Fini vor allen Dingen, der ja, weiß nicht, 2,5 Stunden oder fast 3 Stunden dort auf dem meisten Stuhl saß. Also, das war schon wirklich sehr interessant. Und was mir heute total gefallen hat, es war mal so ein richtig ehrliches Zeitfahren. Also, klar, Pogacar ist dann nochmal auf 2 vor, aber Fini war dann auch ganz knapp. Wenn jetzt so ein Ganna noch dabei gewesen wäre oder vielleicht auch so ein Bissegger, dann hätte man mal so 1, 2, 3 so reine Zeitfahrtypen gehabt. Das hätte ich auch noch ganz toll gefunden irgendwie, aber es waren jetzt nicht nur die Gesamtklassementfahrer vorne und deswegen war das schon ein ziemlich krasses Zeitfahren, ziemlich ordentlich. Der Wind hat hier noch eine Rolle gespielt. Wir haben gesehen, die Anfangszeiten, die wurden immer langsamer. Remco Evenepoel losgelegt hat, habe ich gedacht, das wird jetzt vielleicht doch nicht sein Tag. Da konnte er nicht ganz an diese Zeiten ran, aber man hat dann gesehen, dafür ist er auf dem Rückweg, weil sie sind raus mit Gegenwind und zurück mit Rückenwind gekommen. Dann haben sie das wieder wettgemacht und er hatte wirklich nochmal den Turbo gezündet. Also was er da noch aufgeholt hat, der hat ja hinterher nur noch gelenkt, der hatte immer angetreten und dann ging es immer in die Kurve rein. Das war ja doppelte Geschwindigkeit wie Affini hinterher.
Und es war ein großes Vergnügen, Remco Evenepoel zuzugucken. Erstmal, wie ästhetisch der fährt als Zeitfahrer, aber auch das Erscheinungsbild. Ne? Dieses goldene Rad mit den dezenten Regenbogenstreifen unter dem Sattel. Der goldene Helm, auch ganz dünne Regenbogenstreifen. Das Regenbogentrikot als Weltmeister natürlich. Gold für den Olympiasieger. Also ein würdiger Etappensieger, ganz, ganz, ganz klar.
Ganz viele Fotos heute Morgen gemacht.
Hast du von ihm schon?
Ja, von dem Rad, ja.
Durftest du mal anfassen?
Nee, das nicht, aber von Tadej, das durfte ich anfassen.
Ah, und wie fühlt sich das an?
Ganz toll.
Anders als alle anderen?
Ganz, ganz anders. Ganz
einfach. Ja, Michael Ostermann in diesem Fall. Die Frage stellen sich vielleicht viele, ist die Tour jetzt schon etwa entschieden oder?
Ja, ne? Jetzt könnte ich sagen, die Tour ist natürlich immer erst in Paris entschieden, aber das ist schon ein Pfund. Und da muss sich Jonas Vingegaard und das Team müssen sich jetzt einfach überlegen, wie sie diese eine Minute, ist ja sogar mehr als eine Minute, wo sie die jetzt herholen sollen. Und da fehlt mir jetzt gerade die Fantasie, weil ich habe gesagt, irgendwie Pogacar hat gestern auch ist auch über das Limit gegangen da auf diesem kurzen Anstieg, so dass Vingegaard da spielend wieder rankam, als das Loch riss. Aber ich sehe im Moment nicht, dass Pogacar so eine Schwäche zeigt. Er kann ja auch jetzt erstmal abwarten. Also es liegt nicht in seiner Natur. Aber
er muss nur reagieren jetzt.
Er muss nur reagieren. Und Vingegaard muss angreifen. Und Matteo Jorgensen, sein sozusagen Leutnant, den man mal vorschicken könnte, hat auch Zeit verloren. Der ist auch kein gutes Zeitfahren gefahren. Also sie haben nicht mal diese Option. Insofern.
Die Frage ist natürlich, ist das nur ein schlechter Tag von Jonas Vingegaard oder gibt es schon erste Hinweise darauf, dass er dann doch wieder nicht, wie letztes Jahr schon, in der Form ist, die er eigentlich haben müsste, um Pogacar anzugreifen? Wirklich anzugreifen?
Also ich glaube, das war erstmal nur ein schlechter Tag. Gestern war er super. Da ist er wirklich, würde ich sagen, fast über sich hinausgewachsen, wie er da Pogacar gefolgt ist in diesen kurzen, knackigen Anstiegen. Vielleicht, er sagt ja auch, er hätte so mehr Spritzigkeit, er hat da mehr dran trainiert und dann oft ist es so, dass was anderes dann hinten runterfällt. Und vielleicht war es das jetzt, das Zeitfahren. Das ist noch lang. Also wenn er in den Bergen genauso weiter mithalten kann mit Pogacar und vielleicht bei so einem ganz langen nochmal einen drüber setzen kann, die werden das auf jeden Fall analysieren. Er ist meines Erachtens auch am aggressivsten von allen losgefahren. Als wir das kommentiert haben, ist er von der Bühne runter, ist losgesprintet und hat gar nicht wieder aufgehört. Und dann dachte ich, boah, der geht mal richtig das Ding an. Und ich glaube, er
ganz am Anfang hat diese Straße mit den Straßenbahnschienen, die überquert haben, wo du bei Evenepoel noch gemacht hast, oh, der fährt da ganz langsam rüber und Vingegaard ist da rüber gepfeffert. Und du sagst, Alter, der gibt dir richtig
und Vollgas. Es ging halt hier aus Caen so leicht berghoch. Das waren nur 30, 35, 40 Höhenmeter, ich weiß nicht. Aber es waren die ganze Zeit so 2% und ich bin den Anfang so abgefahren und wenn man da, dann war der Gegenwind auch noch da, es kann halt sein, dass er da einfach zu stark, überpaced hat, einfach drüber gegangen ist, übers Limit und sich dann in diesem Gegenwind nicht erholt hat und dann einfach nicht reingefunden hat und wenn man dann hört, ja, du hast 20 Sekunden, du hast 30 Sekunden Rückstand und dann hört man wahrscheinlich gar nichts mehr von hinten, dann geht das natürlich im Kopf rum und da ist, glaube ich, dann ganz viel Psychologie auch dabei. Deswegen würde das jetzt nicht zu überbewerten, der ist gestern super gefahren und auch die Tage davor. Der wird morgen und übermorgen nochmal einen schweren Tag haben. Da muss er wirklich kämpfen. Ich bin mir sicher, dass Pogacar sich da nicht ausruhen wird. Das ist genau sein Terrain. Auch morgen wieder. Das geht bis zu 15% im Ziel hoch. Da kann ihm wieder Zeit abnehmen, wenn er nicht aufpasst. Von daher wird er da jetzt, der muss draufbleiben. Muss weiterfahren und da hoffen, dass er in Bergen dann doch besser gearbeitet hat als Pogacar und vielleicht da was rausholen kann. Aber hier auf diesem Terrain in den nächsten Tagen kann er dann nichts holen.
Er hat vor der Tour gesagt, er ist in der Form seines Lebens, also sinngemäß. Er hat über seine Leistung gestern gesagt, zwischendurch war es die stärkste Minute seiner Karriere, als er da am letzten Anstieg hinter Pogacar hergefahren ist. Also Michael hat es ja gestern auch geschildert, der wirkt total fit und athletisch und machte eigentlich einen ganz, ganz starken Eindruck. So wolltest du was sagen, Herbert?
Ja, ist die Frage, was es mit dem Kopf macht. Das gibt natürlich zu denken, ne? Das Ganze. Und du hast am Ende gesagt, er kann nur hoffen, dass es in den Bergen dann anders läuft. Aber das hat sich natürlich jetzt manifestiert, dass Pogacar, die machen heute Abend die Raupe, weil das läuft super. Und das hat ihm mal richtig so eine mitgegeben, Vingegaard, keine Ahnung, was da war. Wenn man jetzt gesehen hätte, der hätte einen Defekt gehabt oder irgendwas. Mir so, okay, das passiert und dann ist jetzt die Zeit auch wieder einzuholen irgendwann. Ich fürchte nur, wenn du so in die Defensive gerätst und diese Zeit irgendwann mal gut fahren musst und es wird nicht übers Bergzeitfahren funktionieren können, dann wird es schwierig für den Moment. Also ich glaube, die Zeit und die Form und so weiter, das ist alles nicht das Problem. Ich fürchte, mental war das heute ein schwerer Tag.
Ich war bei den Bussen hinten, die ein ganzes Stückchen hinter dem Ziel sind. Da mussten die Fahrer übrigens auch Straßenbahnlinien überqueren oder kamen zwischendurch immer eine Straßenbahn, da mussten die schon aufpassen. Und es war eine ganz besondere Atmosphäre heute bei den Bussen. Also normalerweise ist es ein großer Trubel und sehr unübersichtlich. Also wenn die Fahrer ins Ziel rauschen im Pulk, dann fahren da Teamfahrzeuge, die hupen, die durch müssen. Da sind Zuschauermassen, die sich da zwischen die Journalisten und die Radprofis und die sportlichen Leiter mischen. Das war heute anders. Erstens, weil viele Teams gar nicht mehr da waren am Ende, weil ihre Fahrer schon längst im Ziel waren. Und weil auch die Zuschauer nicht so richtig reinkamen, sondern hinter den Bussen, hinter einer Absperrung standen. Und da war es ganz ruhig. Und das lag nicht an der Leistung von Jonas Vingegaard, aber es passte irgendwie zu dieser Atmosphäre. Es war sehr, sehr leise, es war auch gar nicht viel los. Und wir haben da mit Grischa Niermann, dem sportlichen Leiter, gesprochen. Bernd Arnold hat das gemacht.
Nicht das, worauf wir gehofft hatten. Ich habe Jonas nicht gesprochen, er musste direkt zur Dopingkontrolle. Erklärung habe ich nicht. Wir haben natürlich darauf gehofft, dass er weiter vorne ist, dass er näher dran ist an Evenepoel, an Pogacar, aber war leider nicht der Fall. Und damit müssen wir leben und morgen weitermachen.
Was hat das für Auswirkungen?
Dass wir jetzt Minute 15, Minute 20 Rückstand haben im Klassement auf Tadej. Und dass wir sehen müssen, wie wir das, wie und wo wir das noch gut machen können.
Als Grischa Niermann zum Bus kam, hat er auch so das Gesicht kurz verzogen, nach dem Motto, na, das war ein Scheißtag. Interpretiere ich mal so. Ja. Also die wirken auch relativ konsterniert.
Damit haben sie nicht das, was sie sich vorgestellt haben. Damit haben die nicht gerechnet. Ja. Also garantiert nicht. Und wenn Grischa Niermann sagt, wir haben keine Erklärung,
ist das schon mal schlecht.
Weil dann weiß er nicht, woran es gelegen ist. Das Setup war das gleiche wie bei der Dauphiné-Rundfahrt, haben sie auch nochmal bestätigt. Also daran kann es auch nicht gelegen haben. Und da war Vingegaard ist ein sehr, sehr gutes Zeitfahren gefahren. Und Tadej Pogacar wiederum hat eben in der Pressekonferenz noch gesagt, also ich habe mich so geärgert über dieses Zeitfahren bei der Dauphiné und habe mir nochmal jedes Detail angeguckt, habe nochmal auf dem Zeitfahrrad trainiert in Isola 2000, wo sie nochmal in die Höhe gegangen sind. Und der war jetzt ganz zufrieden natürlich und
bei Pogacar hat man ja eh immer den Eindruck und auch bei seinem Team, alle Schwächen, die mal zeigen oder alle Fehler, die machen, das passiert ihm nur einmal und kein weiteres Mal. Also gerade bei ihm hast du immer das Gefühl, das macht ihn nur stärker, weil er beim nächsten Mal genau weiß, das passiert nicht wieder und er weiß, wie er darauf reagieren muss.
Und er hat auch dieses immerwährende Sonnyboy Gesicht, während Vingegaard ja manchmal auch so ein bisschen zerknautscht. Das ist auch Physiognomie, da kannst du manchmal auch nichts dafür. Ja, aber der ist, glaube ich, einer, der damit gut umgehen kann, wenn es mal nicht so läuft, und der es genießen kann, wenn es gut läuft. Und das sieht man ihm auch an. Und ich glaube, das strahlt natürlich auch raus ins Feld, ins Peloton und strahlt auch auf die Konkurrenz. Ja, die sagen, Mensch, der Typ, der kann nicht nur gut Radfahren, der genießt es auch noch.
Er ist ja jetzt ein Jahr zu alt für das weiße Trikot. Sonst hätte er jetzt alle vier Trikots, denn er hat auch grün übernommen von Jonathan Milan durch seine Punkte heute. Bergtrikot hat er eh, gelb hat er jetzt auch und weiß liegt jetzt bei Remco Evenepoel, dem Jungstar, das ist irgendein Nachwuchsfahrer aus Belgien, ist jetzt hier der beste Jungprofi. Aber daran sieht man ja allein schon die Tatsache, was da am Ufer steht, ne, mit dass er allein sich jeden Tag so positioniert und wenn das, ich meine, die Sprinteretappen sind fast durch. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sogar eine Chance auf das grüne Trikot hat, Pogacar. Wenn der in den Bergen wirklich auf jeder Etappe da vorne mitfährt, wird es für die anderen, Pilips ist nicht mehr da. Milan kommt kaum zu Punkten in den Bergen, auch unterwegs nicht. Das wird noch sehr interessant werden in diesem Jahr, diesbezüglich. Das ist jetzt eine kleine Randnotiz natürlich.
Der neue Kannibale, Eddie Merckx war so ähnlich. Es war nicht viel los hinter dem Podium heute auf jeden Fall.
Nee, sie hatten die zwei. Ja, vor der Teampräsentation in Lille diese Hüte verteilt. Die gibt es auch als T-Shirts. Also das habe ich heute mal wieder mal gesehen, wo einfach alle Trikots im Prinzip vereint sind. Ne? So ein Teil davon ist gelb, Teil ist da gepunktet, grün, weiß. Also vielleicht sieht er das morgen an.
Aber dabei hatte er ja gar nicht so viel Spaß an dem Gepunkteten, weil er ja, das haben wir auch thematisiert, ne, diesen offiziellen Rennanzug tragen musste und nicht den von seinem Hersteller, der im Windkanal auf ihn zugeschnitten war. Da kamen dann, Fabi, gestern noch die Schneider ins Hotel und haben diesen Tour de France Anzug nochmal auf ihn zurechtgeschnippelt.
Ja, und wir haben anscheinend ganz
gute Arbeit geleistet.
Im Schnitt hat er gut abgeschnitten.
War schnittig. Ja.
33 Kilometer Zeitfahren von Caen nach Caen, also Caen.
Oh. Darauf hast du dich schon den ganzen Tag gefreut.
Großer Sport.
Und damit sind wir bei Florian Lipowitz. Großartiges Zeitfahren, und Bernd Arnold hat mit ihm gesprochen. Vorher noch die Info, also er saß dann da vor dem Bus auf der Rolle und hat mit seiner Freundin telefoniert, und wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es ja sehr privat ist natürlich, aber er sagte dann schon sowas wie, habe ich selber nicht mit gerechnet. Also selbst in diesem privaten Gespräch war er wirklich sehr überrascht, hat sich das dann auf dem Handy von Bernd mit angeguckt, wie es zu Ende gegangen ist, und dann Rede und Antwort.
Florian, Gratulation für ein starkes Zeitfahren. Was sagen Sie selbst dazu?
Ja, ich bin mehr als zufrieden. Wie schon gesagt, die letzten Tage, ich bin nicht ganz so gut in die Tour gestartet. Habe auch ein bisschen an mir gezweifelt. Deshalb ist es heute schon ein bisschen Lichtblick für die kommenden Tage. Aber ja, mal schauen, morgen ist wieder eine harte Etappe. Aber ja, ich bin mehr als zufrieden mit dem Zeitfahren. Und ja, genau.
An welchen Kilometer haben Sie gemerkt, es läuft, oder merkt man das schon nach 300 Metern?
Also ich würde sagen, es merkt man relativ schnell. Nach 5-6 Minuten weiß man schon, was heute drin ist. Ich meine, von der Power her war es, ja, von den Werten her war es eigentlich heute nicht nichts Besonderes, aber anscheinend hat es doch ganz gut gereicht für relativ weit vorne.
Fahren Sie da Ihr eigenes Rennen, also Tunnelblick und voraus, oder haben Sie so Orientierungspunkte, vielleicht auch Ansagen Ihres Trainers im Auto?
Ich meine, natürlich macht man sich schon ein bisschen Plan vor der Etappe, und aber am Ende, ja, ist schon einfach das Körpergefühl. Ich meine, man ist ja nicht jeden Tag immer gleich fit, und dann muss man schon die Wattwerte ein bisschen anpassen und in seinen Körper reinhören, und ich glaube, das ist mir heute ganz gut gelungen, und ja, ich bin zufrieden.
Sie haben ganz große Namen hinter sich gelassen. Was macht es mit Ihnen?
Ja, ich bin eigentlich überrascht, vor allem mit Jonas. Aber trotzdem, ich meine, ja, die haben gestern gezeigt, wozu die in der Lage sind. Das war echt wirklich beeindruckend von hinten zu sehen, wenn man selber in dem Berg steht und die vorne da losfahren. Aber umso besser, dass es heute wieder gut lief.
Wenn Ihnen heute früh jemand gesagt hätte, Sie fahren schneller als der Jonas, was hätten Sie dem gesagt?
Ja, hätte ich wahrscheinlich nicht geglaubt, vor allem nach den letzten Tagen. War die Stimmung jetzt bei mir auch nicht gerade die beste, deshalb bin ich mehr als zufrieden.
Nach so einer Strapaze fragt man sich natürlich, sind da schon Glücksgefühle da? Ein Lächeln sehe ich zumindest schon mal.
Ja, auf jeden Fall ist die Stimmung besser als am Start. Aber ja, es sind noch 16 Etappen, also haben wir noch einiges vor uns. Aber gibt auf jeden Fall ein bisschen Zuversicht.
Da hätte ich genau danach gefragt, was macht es mit Ihnen auf den morgigen Etappe, auf der morgigen Etappe, auf den nächsten? Was für Perspektiven eröffnet das?
Ich bin ehrlich gesagt, ich bin froh, wenn wir den ersten Ruhetag erreichen. Ja, die Etappen, was jetzt noch kommen, liegen normalerweise nicht so mir mit den kurzen Anstiegen, mit Positionsfahren. Also die Tage hier waren schon brutal hart, und deshalb bin ich froh, wenn wir den ersten Ruhetag erreichen.
Dann erholen Sie sich gut, Dankeschön. Danke.
Übrigens, der erste Ruhetag an diesem Jahr, einen Tag später, am Dienstag erst, weil Montag ist Nationalfeiertag, deswegen ziehen die erste Woche ein bisschen länger.
Habt ihr auch die Erinnerung an den Biathleten Simon Schemp? Der spricht genauso wie Florian Lipowitz, weil Florian war ja auch mal Biathlet und Simon stammt auch aus dem Schwabenland. Und der sprach genauso, wie Florian Lipowitz jetzt spricht. Das hörst du, ich höre den quasi, ich sehe den vor meinem Auge.
Wenn es einer weiß, dann habe ich einen Anfang.
Ja, genau. Sensationell.
Bist du lieber beim Biathlon oder bei der Tour?
Ach du, das ist so eine schwere Frage. Ich sag mal so, im Winter lieber beim Biathlon und im Sommer lieber bei der Tour.
Super gut.
Es gibt ja auch Sommerbiathlon, ne?
Ja, stimmt. Aber keine Wintertour.
Keine Wintertour.
Ich finde aber, das macht er inzwischen richtig gut, weil ich habe vorhin ja das erste Mal ernsthaft mit ihm zu tun gehabt bei der WM in Zürich. Da war er sehr zurückhaltend und da war er, glaube ich, sehr froh, dass da noch so ein paar Platzhirsche wie Simon Geschke und Max Schachmann neben ihm saßen. Und da hat er sich noch sehr gequält. Wir hatten ihn, kann man nachhören, Moritz, du weißt, Podcast mal, wo man auch seine ganze Karriere nochmal nachvollziehen kann. Und jetzt hier so, wie er sich hier so gibt, so in einem Interview, zu allem auch eine profunde Antwort nach so einem Tag, und das als Tourneuling, das ist nicht seine Lieblingsdisziplin. Das liegt dem einen oder anderen besser, dem anderen nicht so gut. Das ist kein Remco Evenepoel.
Ist auch kein Georg Zimmermann.
Nee, aber er macht das wirklich inzwischen gut, und hoffe, dass ihn das nicht stresst, weil das wird zunehmen, wenn er noch länger davon mitfährt, weil auch die internationale Presse sich beginnt, für ihn zu interessieren. Ich bin heute auch zweimal gefragt worden, wie spricht er sich eigentlich aus, weil die Belgier waren immer bei Lipowitz.
Das habe ich ihnen abgewöhnt. Und ja.
Ist kein Tscheche, ne?
Ja. Und dann wird es natürlich auch nötig sein, ein bisschen mehr Pressearbeit zu machen. Und das wäre nicht gut, wenn ihnen das mental Körner kostet, nach dem Motto, oh Gott, was kommt da im Ziel auf mich zu? Sondern dass er das mit Souveränität gut hinkriegt.
Es ist nicht sein Ding. Ich weiß auch, dass das Team da schon seit Monaten so ein bisschen mit ihm arbeitet, ihm auch coacht, ne? Und natürlich ihm auch sagt, das ist halt nötig. Gerade im Radsport, wo du den Kontakt brauchst, Sponsoren repräsentierst, das ist nicht wie im Fußball, wo du mal sagen kannst, ich gebe jetzt 4 Wochen lang keine Interviews. Das geht ja bei so einer Veranstaltung nicht. Aber das Team ist da schon auch sehr vorsichtig mit ihm und will ihn jetzt auch nicht jeden Tag vor eine Kamera stellen, sondern ihm so ein bisschen behutsam heranführen. Im Prinzip ja wie auch mit dem Radsport, ne? Also er ist ja auch Quereinsteiger, er kommt vom Biathlon. Und hat das nicht aus der Pike ausgelernt als kleiner Junge, sondern muss da jetzt irgendwie auch rankommen. Aber das war schon sehr beeindruckend heute, Fabian, ne?
Ja, absolut. Also ein fantastisches Zeitfahren. Aber wie er gesagt hat, also er hat an sich gezweifelt, aber das muss er, glaube ich, nicht. Also das ist, der ist gut drauf. Das sind die Positionen, die halt, weil gerade bei der Tour kommt es halt so drauf an und dann bei diesen Anstiegen, dass du in Position fährst. Das haben wir gestern gesehen, wenn du auf Platz 40 da in den letzten Anstieg reinfährst und die dann nach vorne so loslegen. Ja. Da hast du unten schon 100 Meter Rückstand am Platz 40 und dann legen die da vorne los, dann bist du weg und dann sind halt ganz schnell mal 20, 30 Sekunden dann im Ziel verloren. Aber das heißt nicht, dass er nicht gut drauf ist. Das hat ihm jetzt Selbstvertrauen gegeben. Er muss jetzt die nächsten Tage nochmal überstehen. Klar, da wird er vielleicht auch nochmal ein bisschen was verlieren, aber da braucht er auch nicht dran zweifeln, denn wenn die langen Berge kommen und die Form so bleibt, dann fährt er ganz lange mit. Und ja, man muss ja auch sehen, er ist jetzt 9., genau, eine Sekunde Rückstand auf Roglic. Aber wen er schon alles hinter sich gelassen hat oder die beiden auch. Roglic ist bisher jetzt gut durchgekommen. Klar, hat auch schon 2,5 Minuten Rückstand, aber Vingegaard hat jetzt auch schon 1,13 Rückstand, muss man ja auch sehen. Also nach dahin ist der Abstand jetzt, die haben eine Minute 15 auf Platz 2. Also das ist ja jetzt auch nicht, oder Platz 4 ist das dann, aber das ist gar nicht so groß. Also das ist noch alles sehr nah beieinander und die Tage, an denen Lipowitz profitiert, die ihm mehr liegen, die kommen erst.
Ja, da müssen wir mal gucken, wo Lipowitz Zeit verloren hat. Also jetzt
erster Tag Windkante
und auf dieser zweiten Etappe war er ganz dran. So, und dann gestern halt, als es da richtig, richtig steil wurde in Rouen. Und heute das Zeitfahren, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, war allererster Güte. Und insofern muss er sich da gar nicht grämen, glaube ich. Also die Zeitverluste, der erste vielleicht, diese 39 Sekunden, ja, die werden dem Team wehtun bis heute. Aber für ihn selber, der ist doch
top. Soll. Zumal einige, die Top 10 als Ziel hatten oder haben, auch weg sind. Ja. Also ich will gar nicht jemanden Buchmann an erster Stelle nennen, der jetzt auch, der liegt 6 Minuten zurück. Ja. Oder Felix Gall hat heute auch eine Menge verloren. Und das sind die Leute, mit denen er dann eigentlich so wetteifern sollte. Ja, da gibt's Enric Mas auch nicht. Der könnte natürlich in den Bergen nochmal wieder zurückkommen. Aber Michael Stoa, der die Romandie-Rundfahrt gewonnen hat, den hatte ich auch mit auf dem Schirm in Sachen Top 10. Komplett, ganz weit raus. Alaphilippe sowieso. Und da fehlen schon ein paar Namen und er ist halt da. Ja.
Sie haben von Anfang an gesagt, wir wollen die ersten 10 Tage gut überstehen, möglichst wenig Zeit verlieren und dann geht es eigentlich erst richtig los. Und es gibt noch ein Detail, was ich euch gerne mitteilen möchte. Ich habe erwähnt, dass er bei Bernd Arnold auf dem Handy diese Übertragung im ersten gesehen hat und dann sagten Flo oder Fabian, er ist heute mehr als 20 Sekunden besser als Jonas Vingegaard. Und in dem Moment huschte so ein kleines Lächeln. Da hat er dann schon auch mal sich gefreut.
So, hätte auch ein großes Lächeln sein dürfen.
Das absolut. Hat er sich Rolf Alltag ist auch sehr angetan, sein sportlicher Leiter.
Sehr stark. Ist richtig gut gefahren. Auch da hat gesagt, war ein Gefühl, vorne raus ging es gut, hinten raus nicht so gut. Die Zeiten sagen dann wieder was ganz anderes. Weil es ist halt, ich glaube, wenn man einfach am absoluten Limit ist, dann tut halt immer alles weh. Und wenn der Schmerz mal ankommt, hört er nicht mehr auf.
Der Captain heißt aber Primoz Roglic.
Ja, wir sind jetzt, glaube ich, mit einer Sekunde 8. und 9. im Gesamtklassement. Und wir sind noch nicht in den hohen Bergen. Und deshalb werden wir uns jetzt natürlich genau weiter so verhalten, wie wir es bisher haben. Von dem, was wir wissen, dass Roglic 9-mal auf dem Grand Tour Podium geendet ist. Und dass Lippo seine erste Tour fährt.
Also alles beim Alten. Frage in die Runde. Holger muss schon lachen.
Ja, das ist ja das, was wer unseren Tourfunk regelmäßig hört und auch die beiden Live-Folgen gehört hat in Köln, was Rick Zabel da gesagt hat. Die fahren nach außen hin diese Taktik, werden das immer wieder betonen, aber nach intern werden sie nichts tun, was Florian Lipowitz in irgendeiner Form schadet. Und man muss jetzt auch da nichts festlegen oder jetzt schon sagen, wer hinter wem fährt am ersten Berg. Und es ist ja eine Luxusposition. Man muss es ja immer positiv sehen. Man kann ja nicht immer sagen, wer weiß, wie dann in den Bergen und wer. Momentan würde ich sagen, können sie wechselweise angreifen mit Roglic und mit Lipowitz. Das können zwei, drei andere Mannschaften auch. Jorgensen ist ja noch im Dunstkreis. Das kann natürlich auch.
Almeida ist auch noch dafür.
Genau. Und auch, aber bei Remco Evenepoel sieht es schon mal einen Tick anders aus. Der ja eigentlich Dritter werden will, mindestens. Und deswegen nur Primoz Roglic, immer gemessen an dem, was er kann. Er war beim Giro d'Italia Zeitfahren, was so halbwegs ähnlich war, viel besser. Da war Joshua Tarling der Einzige, der ihm das Wasser reichen konnte. Hier jetzt im das Tagesklassement betrachtet, eben war er da, wo er war, langsamer als Lipowitz. Und ich bin nicht sicher, ob der wirklich noch in Form kommt, in die Höchstform kommt, dann im Hochgebirge. Also
was mich noch interessiert, weil ja beide, Lipowitz und auch Roglic, aus dem Wintersport kommen. Und dem Roglic wirft man immer vor, er habe dann zu spät angefangen, deshalb ist er so eine Art Sturzpilot. Trifft das auf Lipowitz nicht zu?
Nö, ne, er fährt sehr gut. Ne?
Der früher angefangen, ne?
Ja, ein bisschen früher angefangen und das ist ja auch für jeden unterschiedlich, aber er kann, bewegt sich gut im Feld. Klar, das bisschen, was ihm jetzt vielleicht fehlt, dass er dann vorne dabei ist, ja, dass er dann vielleicht doch am Hinterrad irgendwie vom Vingegaard oder so, dass er sich da festbeißt, ne? Das fehlt gerade noch so ein bisschen. Oder dass sein Team ihn dann nicht vorne hingebracht hat, kann ja auch sein. Ich weiß nicht, woran es genau gestern auch wieder lag, weil eigentlich wussten ja alle, wann es losgeht und wann er vorne fahren muss. Und da war er einfach nicht weit genug vorne. Das wird er mit Sicherheit noch in den nächsten Jahren auch noch weiter lernen. Aber er beherrscht sein Rad exzellent. Von daher kann man da gar nichts sagen. Und ja, zur Kapitänsrolle. Ich glaube, sie gehen da ganz offen mit um. Und genau das, was Rolf gesagt hat. Sie gehen davon aus, der war 9-mal auf dem Podium. Der weiß, wie es geht. Der hat letztes Jahr noch die Vuelta gewonnen. Kann man jetzt nicht aufgrund dessen, weil Lipowitz 20 Sekunden schneller einmal im Zeitfahren war, kann man jetzt nicht sagen, ja, da fahren wir nur noch für den. Sie haben es bisher gut gemacht. Sie haben beide gleich aufgestellt. Roglic eher noch ein bisschen mehr, denn als Lipowitz war ein Defekt hatte, war keiner bei ihm. Aber das hat mir auch gezeigt, das ist ganz klar, Roglic der Kapitän ist. Ansonsten hätten sie mal jemand wie so ein Moscon. Das habe ich aber auch nicht verstanden, wieso sie Gianni Moscon oder sowas nicht nach hinten geschickt haben. Also wenn ich zwei Spitzen habe, dann kann ich wenigstens einen nach hinten mal abstellen. Und hinterher waren ja keiner vorne. Also da haben sie ja irgendwie auch nichts richtig hingekriegt, was das angeht. Aber ich glaube, sie fahren jetzt einfach so weiter und dann können sie auch weiter taktieren. Dann kann jeder mal attackieren.
Vielleicht auch noch ein Wort zu Roglic, weil wir haben ja immer dieses Image vom Bruchpiloten, der so oft gestürzt ist. Er war so oft auf dem Grand Tour-Podium und erinnert euch, als er 2020 fast die Tour gewonnen hat, bis zu diesem Zeitfahren, galt er als der Tour-Favorit. Und er hat diese Rolle auch bis zum vorletzten Tag ja auch souverän gespielt. Und dann kam dieses wirklich desaströse Zeitfahren und dieses gleichzeitig fantastische Zeitfahren von Tadej Pogacar, was ihm am letzten Tag noch das gelbe Trikot gekostet hat. Würden wir über Roglic so sprechen, wenn wir nicht immer diese Bilder sehen würden? Ja, er hat jetzt in den letzten Jahren viel Pech gehabt, ist oft gestürzt, aber er war ja vorher schon da und da ist er nicht so viel gestürzt, zumindest irgendwie nicht in meiner Erinnerung, Holger wird es im Zweifel
auch. Es ist diese komische Bilanz mit seit 2019, 18 war er einmal Vierter, aber dann seitdem 13 Grand Tours, 8-mal Podium und 5-mal raus. Das ist wirklich so ein, das hat keiner, ne? Also wenn er durchkommt, holt er auch was, aber er kommt eben nicht immer durch.
Genau, das ist so, das ist das eine. Und das andere ist, er ist beim Giro mehrfach gestürzt, musste den vorzeitig aufgeben. Und er hat selber vor der Tour gesagt, ich habe echt gelitten. Ich war echt am Ende nach dem Giro, weil das war eigentlich der Saisonhöhepunkt für ihn.
Und deswegen frage ich mich, was im Hochgebirge sein wird mit seiner Form.
Genau.
Keine Ahnung.
Ja, genau, das weiß man nicht. Und er hatte noch dazu wohl einen bakteriellen Infekt in dieser Zeit nach dem Giro. Das alles heißt natürlich, er kommt hier nicht in der allerbesten Form an. Und die Frage ist, was passiert, wenn er durchkommt, nach dem ersten Ruhetag, wenn es das erste Mal ins Gebirge geht, findet er diese Form. Das gibt's ja auch, dass man über das Rennen sozusagen die Form findet. Und dann ist er natürlich, ist mit ihm dann zu rechnen im Hochgebirge, wenn er diese Form findet. Und insofern ist es richtig, stell dir vor, die sagen jetzt öffentlich, Lipowitz ist unsere Nummer eins. Das können die ja nicht machen mit dem Jungen. Der fährt seine erste Tour. Holger hat es gesagt, dieser ganze Medienrummel, wir hoffen, dass ihn der nicht zu sehr stresst. Der gehört einfach zur Tour dazu. Das muss man auch lernen. Und das erlebt er jetzt zum ersten Mal. Und ja, wenn die ihn jetzt zum Kapitän machen, stehen in der Tat jeden Tag die internationalen Fernsehanstalten
auch da. Auch die, die bisher Lipowitz gesagt haben, sind dann da. Ja.
Und wollen was wissen. Also insofern, das machen sie schon richtig. Also ich würde sagen, das ist genau richtig zu sagen, Roglic ist die Nummer eins und Lipowitz soll so lange wie möglich, und das werden sie intern sowieso sagen, dranbleiben.
Und Kevin Vogler?
Ja. Auch ein Gewinner des Tages.
Nicht schlecht, oder?
Und das Schöne ist, er hat morgen starten wir in seinem Heimatort, wie passend. Also wenn man dem gesagt hätte, Dritter in der Gesamtwertung nach dieser ersten Woche und auch mit einem riesen Zeitfahrergebnis. Vorher hat er ja schon eine Etappe gewonnen in Bologna. Das heißt, morgen ist sein Terrain. Das kommt ihm extrem entgegen. Und die Franzosen, diese, ich weiß nicht, du bist ja auch noch bis zuletzt immer da in der Nähe der Siegerehrung, Fabian, wenn die da, Kevin, der ist, so weil wir früher Julien Alaphilippe hatten, da ist der neue Darling der Franzosen, hat sich da in die Herzen gefahren. Und es freut mich vor allem, dass eben so eine ganz kleine Mannschaft, IKEA, die gerade extrem kämpft, dass es überhaupt noch gibt nächstes Jahr, weil der Hauptsponsor abgesprungen ist und sie einen Nachfolger suchen, dass die hier mit dem Heim Vorteil, dass sie so einen ins Schaufenster stellen können. Also der war schon bei der Tour de Suisse richtig gut auf dem Podium. Der Tour de Suisse, das muss man auch erstmal schaffen, wenn man für IKEA fährt, hat sich da ja sehr, ich will nicht sagen beschwert, aber sagte, ja, wenn da nicht die Armada von Emirates mit der gesamten Technik und diesem ganzen Know-how gekommen wäre am letzten Tag und dann Joao Almeida ihn noch überholt hätte, hätte er die Chance gehabt, weil da sind sie eben mit dem Material sowas von im Nachteil. Und trotzdem reicht es jetzt hier, um zumindest mal in der ersten Woche zu glänzen. Super.
Ja, und er ist 24, ne? Das ist ein ganz junger.
Mhm. Ja. Er hat auch im Interview vorhin gesagt, mein Französisch ist nicht so gut, aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat er gesagt, also hier waren natürlich viele Leute an der Strecke, es ist die Gegend, es ist nicht weit, der Heimatort von ihm ist nicht weit, die ihn total gepusht haben und gesagt, meine Beine haben unendlich wehgetan, mein Herzschlag ist durch die Decke gegangen, aber ich habe es irgendwie selber nicht damit gerechnet, dass ich hier so ein Zeitfahren hinlegen kann. Also der ist heute wirklich geflogen für seine Verhältnisse.
Schade, dass es eben das weiße Trikot nicht ist, weil der Evenepoel ein paar Sekunden vor ihm liegt, aber Dritter in der Gesamtwertung vor Vingegaard. So.
So stark.
Kann du man sich schon mal ins Poesiealbum schreiben.
Holger, du hast den Start morgen schon angesprochen, dann sind wir doch mal kurz beim Morgen. Wir haben ja schon ein bisschen was gehört jetzt im Laufe der letzten halben Stunde. Das ist wieder eine schöne Etappe mit einem guten Finale morgen.
Total. Ja, und diesmal verteilen sich die Berge ein bisschen mehr. Es ist nicht erst so, dass es 50 Kilometer vom Ziel losgeht, sondern ist ein bisschen anders. Am Ende ist es auch wieder am schwersten. Es ist auch die schwerste Etappe bisher, die zweitlängste, über 200 Kilometer und über 3200 Höhenmeter. Das ist so eine Art Amstel Gold Race. Da fehlen vielleicht ein bisschen die Kurven. Auch so ein vom Profil her könnte man sagen, Lüttich-Bastogne-Lüttich. Da gibt es etwas längere Anstiege, als jetzt hier sind. Das ist definitiv nichts für die Sprinter. Und es gibt eigentlich zwei Szenarien. Entweder werden ein paar Ausreißer sich zusammenfinden, mehr als drei, vier, die in der Gesamtwertung keinerlei Gefahr darstellen und Tadej Pogacar sagt sich, naja, eine Etappe, ich muss ja jetzt nicht immer gewinnen, am Tag drauf ist Mir Bretagne, das schmückt mich schon, da gucken wir mal, dass wir die zurückholen, sodass die Gruppe durchkommt, das wäre dann auch für Florian Lipowitz eine gute Geschichte, weil letztlich, wenn dann das Hauptfeld in einem Tempo über diese Berge fährt, der letzte Berg 4 Kilometer vorm Ziel und die letzte Rampe ist die Zielgerade, aber das könnte natürlich auch anders laufen, indem es sich keine Gruppe mit großem Vorsprung bilden kann und dann irgendwann Pogacar auf die Idee kommt, naja, ich bin momentan auf diesen Rampen der Beste, vielleicht Van der Poel mit seiner Mannschaft mitmacht und dann fahren die beiden das gesamte Arsenal auf, was sie haben, dann wird es auch für Florian Lipowitz wieder schwer, da mitzuhalten am Ende, dann gibt es ein ganz anderes Finale und wir sehen wieder Pogacar gegen Alaphilippe, sondern gegen Van der Poel. Das sind so die beiden Szenarien, die ich im Hinterkopf habe für morgen.
Aber glaubst du nicht, dass Pogacar jetzt wissend, was du ja auch gesagt hast, dass das ein mental vor allen Dingen ein richtiger Schlag war für Vingegaard, dass er nicht versuchen wird, morgen nochmal ein bisschen dran zu knabbern, um ihn zu brechen?
Aber jeden Tag Ja, Fabian.
Das ist Tadej Pogacar, der neue Kannibale.
Also wenn einer dann
eher. Das wenn einer dann so stark. Also der braucht das nicht. Der sagt, den brauche ich nicht schon. Die sind gut. Also klar, der will gewinnen. Das macht er nicht. Andere würden das vielleicht machen, sagen, ja, ich schon mal mein Team, wir lassen mal irgendjemanden weg, der schon 20 Minuten hat oder wie auch immer oder 8 Minuten hat, den ich auf jeden Fall im Griff hat und der kann dann das gelbe Trikot übernehmen und muss die nächsten Tage fahren. Aber die wissen sowieso, dass auch Mühe de Bretagne, da müssen sie sowieso von vorne fahren, wenn sie vorne bleiben wollen, wenn Wind ist. Die fahren sowieso die ganze Zeit vorne. Glaube ich nicht, dass sie das abgibt.
Also Variante 2. Okay.
Es wird auf jeden Fall wieder spektakulär morgen und ihr seid live dabei im Ersten ab 14.10 Uhr. Natürlich auch im Stream auf sportschau.de. Da gibt es die tollen Texte von Michael. Da gibt es ja ganz viele Interviews, Video-Highlights und auch diesen Tourfunk. Den hört ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek. Und Holger hebt schon den Finger. Natürlich, wir gucken nach Italien.
Genau, und heute lohnt es sich richtig. Weil Antonia Niedermayer wird von Tag zu Tag besser. Heute gab es die erste richtig schwere Etappe. Das Feld mal einmal komplett auseinandergerissen. Sarah Gigante, für mich ja der beste Name überhaupt, um im Radsport was zu werden. Ist eine Australierin, die Tour Down Under in diesem Jahr auch gewonnen hat schon. Hat überraschend gegen Marlene Reusser und gegen Elena Longo-Borghini sich da durchgesetzt. Und die vierte, die vorne mitgefahren ist, war Antonia Niedermayer. Und damit auch in der Gesamtwertung die neue vierte. Vor so Koryphäen wie Anna van der Breggen. Das läuft richtig gut.
Ja, wir behalten das natürlich auch für euch im Auge. Morgen gibt es den Tourfunk wieder nach der dann sechsten Etappe. Ich danke euch sehr für diese Runde. Es hat wieder großen Spaß gemacht und ich hoffe, ihr zu Hause hattet auch viel Spaß. Ihr könnt uns gerne bewerten, abonnieren, weiterempfehlen und auch schreiben. Tourfunk@sportschau.de ist unsere Adresse. Tschüss aus Frankreich.
Bis morgen.
Ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.